herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg,
Achmed Mardisch aus Hannover
und Jochen Labenz aus Siegen.
Und in der heutigen Folge geht es wieder mal um den Reflux, aber aus einer ganz anderen Sichtweise. Es geht um die Reflux-Symptome, um die Reflux-Erkrankung unter dem Gesichtspunkt, was kann der Einzelne selbst tun? Wenn wir Menschen in der Sprechstunde über die Symptome oder die echte Refluxkrankheit aufklären, dann kommt ganz oft die Frage, was kann getan werden? Und die Therapieempfehlungen sind oftmals medikamentöser Art, aber eben nicht nur. Es gibt immer wieder Aspekte, wie der Einzelne sozusagen durch Lebensstil oder andere Maßnahmen sein Leben günstig beeinflussen kann, wo er was tun kann. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ist zum Beispiel das Thema Übergewicht, das aber im Zusammenhang mit der Refluxkrankheit so ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Achmed, wie erklärst du letztendlich den Einfluss von Gewicht, Gewichtsreduktion auf Reflux-Symptome und Refluxkrankheit?
Ja, ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, insbesondere wenn man dann natürlich als Allgemeinmaßnahme die Gewichtsreduktion als ja wichtige und effektive Therapie bei der Refluxkrankheit anführt, muss man natürlich auch so ein bisschen erklären, warum denn die Übergewichtigkeit letztlich zu einem vermehrten Reflux führt. Und das kann man sich natürlich irgendwie vorstellen. Großer, dicker Bauch, adipös, dass dann natürlich die Druckverhältnisse so sind im Bauch, dass einfach viel mehr Säure aus dem Magen in die Speiseröhre zurückfließt. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass wenn man da eine Reduktion hinbekommt, und das ist natürlich etwas, was ja nicht sofort passiert, dass es dann eben auch zu einer Linderung oder auch zu einer Beseitigung der Refluxkrankheit führt. Also wir subsumieren ja die Gewichtsreduktion unter den Allgemeinmaßnahmen, und in der aktuellen Refluxleitlinie haben ja die Allgemeinmaßnahmen einen sehr wichtigen und starken und großen Stellenwert. Und allen voran ist es das Gewicht und allen voran ist es die Gewichtsreduktion. Da gibt es sehr, sehr gute Daten. Es ist natürlich klar, das passiert nicht in einem ersten Gespräch, aber da ja die Refluxkrankheit durchaus ein chronisches Krankheitsbild ist, ist es ja für die Langzeitbetreuung dieser Patienten etwas, was man unbedingt angehen sollte. Klar, der Patient ist gefordert und wir wissen alle, wie schwierig Gewichtsreduktion ist, aber gerade wenn Patienten fragen, naja, was kann ich denn tun jetzt neben der Einnahme von irgendwelchen Medikamenten? Und da steht einfach die Gewichtsreduktion ganz vorne. Jochen, ist das auch deine im Grunde genommen erste Empfehlung oder hast du vielleicht noch was anderes in petto bei den allgemeinen Maßnahmen für den vielleicht auch unmittelbaren Erfolg?
Ja, das gibt es schon. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Patienten einmal klar macht, dass die Allgemeinmaßnahmen mindestens so gut wirksam sind wie Säureblocker und dass man das also schon in der Hand hat, eine erfolgreiche Therapie hinzubekommen. Das Übergewicht ist klar extrem wichtig, aber das wissen wir eben alle, langfristige Erfolge nur über Diät in Studien 6%. Also nicht so sonderlich häufig, vielleicht wird das heute durch die Abnehmspritzen etwas besser, die haben aber ihre eigenen Probleme am Verdauungstrakt. Es gibt aber Dinge, die man sofort umsetzen kann. Und die liegen im Bereich der Ernährung. Ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel und da haben wir selbst auch eine sehr gute Studie zugemacht und das ist das Trinken. Wir alle wissen, dass zum Beispiel kohlensäurehaltige Getränke ungünstig sind bei Refluxkrankheit. Die sollten also weitgehend vermieden werden. Wir wissen auch, dass Kaffee und Tee, wenn es zu viel ist, nicht besonders gut ist für Refluxkrankheit. Wir wissen auch, dass manche Alkoholiker nicht besonders gut vertragen werden. Der eine verträgt Weißwein nicht, der andere Rotwein nicht. Das ist durchaus unterschiedlich. Aber wir haben etwas in der Hand, was sozusagen die Prüfung als Arzneimittel abgelegt hat. Und das ist Heilwasser. Heilwasser ist kohlensäurefrei und enthält sehr viel Bicarbonat. Und dieses Bicarbonat bindet die Säure. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne Studie, wo man über viele Wochen den Menschen Heilwasser angeboten hat oder eben normales kohlensäurefreies Mineralwasser. Und die Patienten wussten nicht, was sie bekamen und die Ärzte, die diese Studie überwachten, wussten auch nicht, was sie bekamen. Und es war so, dass dieses Heilwasser was als Arzneimittel sozusagen vermarktet wird bei allen möglichen Einkaufsketten, dass das 20% bessere Wirkung zeigte als eben anderes Mineralwasser und dass man bei 4 von 5 Patienten damit gute Behandlungserfolge erzielen kann. Und das ist vielen gar nicht so bekannt und das empfehle ich praktisch immer, wenn ich Refluxpatienten vor mir habe, wir über Ernährung reden, über Lifestyle-Maßnahmen reden, dann gehört das obligat dazu und mir wird das auch zurückgespiegelt, dass das vielen Menschen sehr gut hilft. Etwas schwieriger wird es am Ende des Tages mit diätetischen Maßnahmen, weil es gibt nicht so eine ganz typische Refluxdiät. Das, was so in der Literatur in erster Linie empfohlen wird und was sich aus Studien auch durchaus ableiten lässt, ist mediterrane Kost. Das wird von Refluxpatienten offensichtlich am besten vertragen. Und dann sind es noch so einfache Regeln, nicht zu große Mahlzeiten, lieber mal eine kleine Zwischenmahlzeit einlegen, keine Spätmahlzeiten und nach dem Essen nicht hinlegen. Das sind so die Dinge, die bespreche ich schon in meiner ersten Konsultation. Und ich glaube, dass man damit sehr viel Erfolg erzielen kann.
Jochen, nochmal kurz zu dem Heilwasser. Ist das dann, ich meine gut, die Studie war ja positiv. Die kennen wir ja. Ist ja wirklich auch bemerkenswert, dass man so eine Studie Placebo kontrolliert, wenn man so will, durchführt mit diesem positiven Ergebnis. Das ist auch dann, wenn die Patienten ansprechen, etwas, was sie dann auch dauerhaft machen können. Also im Grunde genommen, ihr Wasserkonsum, also man muss ja eine bestimmte Literzahl pro Tag, 1,5 Liter mal von diesem Wasser, würde ja dann ausreichen. Das dann Dauertherapie oder Dauerbehandlung? Ja.
Ja, also ich empfehle das den Patienten. In der Studie haben wir 1,5 Liter pro Tag empfohlen. Das wurde ja dann durch Nachzählen von Flaschen und so weiter alles irgendwo überprüft. Aber das ist ja so der Gebrauch von Flüssigkeit neben Kaffee oder Tee, was man sonst so im Tagesverlauf trinkt, was für die meisten Menschen irgendwo passt. Und wenn man das schafft, seine Grundflüssigkeitszufuhr damit zu decken, machen wir andere ja auch. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich habe zu Hause ja auch Mineralwasser stehen. Also ich trinke üblicherweise Mineralwasser über den Tag. Und wenn ich das schaffe, das mit dem Heilwasser zu machen, was letztendlich unterm Strich ja auch nicht viel kostspieliger ist als normales Mineralwasser, dann habe ich damit eine Basistherapie und die würde ich unbefristet fortsetzen.
Finde ich spannend, weil ich habe noch einen anderen Aspekt. Diese Heilwasserstudie hat mich dazu so ein bisschen inspiriert, den Menschen mit dem Formenkreis stiller Reflux, der ja nicht unbedingt ein echter Reflux sein muss, manchmal auch nur ein empfundener Reflux, aber es sind Halsbeschwerden, die Menschen haben. Und ich empfehle diesen Menschen, wenn irgendwie nichts Erklärbares übrig bleibt, außer das Gefühl, es ist Reflux und die Halsbeschwerden bestehen, regelmäßig nach dem Essen ihren Mund- und Rachenraum mit diesem Heilwasser auszuspülen und es dann runter zu trinken. Ich kriege zurückgespiegelt, dass das vielen tatsächlich hilft, ihre Symptome deutlich besser zu kontrollieren. Mir ist es aber nicht bekannt, ob es dazu auch eine explizite Studie gibt. Ist euch da eine bekannt?
Also ich persönlich kenne keine Studie dazu. Ich bin mir auch nicht sicher, dass wir das erfasst hätten in dieser Studie, weil wir praktisch auf typische Refluxsymptome uns fokussiert hatten, also Sodbrennen, Regurgitation mit entsprechenden Scores und die extraösophagealen Symptome nicht. Aber ich weiß es aus anderen Studien, ja, dass man mit lokal wirksamen Präparaten, und das ist das Heilwasser ja an dieser Stelle auch, dass man damit durchaus im Rachen auch positive Effekte erzielen kann. Und wenn deine Erfahrungen in dieser Richtung sind, dann würde ich sagen, das ist gut nachvollziehbar.
Jetzt haben wir ja einiges schon abgearbeitet, also die Gewichtsreduktion, wobei man natürlich einschränkend sagen muss, nur bei Menschen, die ein Übergewicht mitbringen, also der Normalgewichtige, der braucht, glaube ich, nicht zusätzlich Gewicht abzunehmen. Dann können wir lokale Maßnahmen, Heilwasser anwenden. Dann hattest du, Jochen, schon gesagt, Diät ist etwas, was die Patienten viel nachfragen, wo es aber nur ganz, ganz geringe Evidenz gibt. Und ich neige dazu, den ein oder anderen Patienten mal zur Ernährungsberatung zu schicken, wenn viele Fragen da sind. Aber eine klinische Evidenz gibt es kaum. Bei den Spätmahlzeiten schränke ich oftmals ein und gibt diese Empfehlung nur den Menschen heraus, die wirklich echte nächtliche Beschwerden haben, weil sozusagen die Tagesfolge, die Tagesabfolge der Mahlzeiten einzuschränken ist, ist schon was Einschränkendes, sodass ich da wirklich darauf achte, dass ich das den Menschen mit nächtlichen Beschwerden mitgebe. Gibt ihr das, dieses Vermeiden von Spätmahlzeiten, auch Menschen mit, die keine nächtlichen Beschwerden haben?
Wir wissen ja, der überwiegende Reflux findet postprandial statt und so eine Spätmahlzeit ist natürlich dann eine Mahlzeit. Ich glaube, auch wenn, wir wissen ja nicht, wir haben ja jetzt einen Patienten, den haben wir vielleicht auch nicht gespiegelt, wie auch immer, ob nicht bei einer Spätmahlzeit eine Refluxepisoden dann passieren, die der Patient vielleicht nicht merkt, aber dann trotzdem einen gewissen nachhaltigen Effekt über die Zeit da ist. Also insofern würde ich die Empfehlung schon aussprechen, dass man das, ich meine, wir sagen ja, es soll vermieden werden. Das heißt ja nicht 100%, sondern das ist ja, mal funktioniert es, mal dann eben auch nicht. Aber ich würde das schon mit einbauen, das ist auch klar. Ich meine, wir haben natürlich dann aber auch gezielte Trigger. Also ich denke auch, wie bei anderen Erkrankungen kann man natürlich auch anhand von Fragen oder auch Ernährungstagebüchern schauen, gibt es denn bewusste Trigger oder systematische Trigger? Da frage ich mich allerdings manchmal so ein bisschen, Patienten kommen und sagen, ja, immer wenn ich das mache, dann habe ich Sodbrennen. Wenn man sich fragt, was wollen Sie denn jetzt von mir, dann lassen Sie es doch weg, ne? Ist ja eigentlich immer relativ einfach. Macht ja keinen Sinn zu sagen, immer dann, wenn ich Weißwein trinke, habe ich ein Problem sonst nie. Ja, würdet ihr behandeln oder einen Weißwein weglassen?
Wie ist das? Nein, so? Also ich finde, da muss man den Weißwein weglassen. Also manchmal, wenn man dieses Ping-Pong-Spiel der Auslöser hin und her spielt, dann fangen die Patienten selber an, den Aufschlag zu erkennen und schmunzeln und lachen manchmal mit und erkennen dann schon, dass es irgendwo dann manchmal auch ins Absurde geht. Ja, ich brauche keine Tablette, um Weißwein zu vertragen. Wir haben ja auch noch andere Empfehlungen, die so ein bisschen rumgeistern, ja, so wie Erhöhung des Kopfendes des Bettes. Ja, da gibt es ja eigentlich gute klinische Daten dafür, wird aber oft falsch gemacht. Ja. Viele Menschen meinen, man braucht dann ein höheres Kissen und das ist ja nicht der Fall. Das Kissen schiebt der Körper in der Nacht ja weg, sondern da geht es ja wirklich darum, dass man das Bettgestell leicht nach oben kippen kann oder dass man einen Keil drunter legt, dass dauerhaft eigentlich die ganze Matratze angehoben wird. Da gibt es gute Daten, insofern das empfehle ich schon oft. Wo ich die Datenlage nicht ganz so dicke finde, ist das Schlafen in Linksseitenlage. Da sind mir keine wirklich guten Studien bekannt, obwohl wir auch das irgendwie oftmals erwähnen. Und in dem Moment, wo ich es erwähne, denke ich mir immer, naja gut, ich kann ja zwar versuchen, links einzuschlafen, aber ich weiß ja gar nicht, was mein Körper macht in dem Moment, wo er eingeschlafen ist. Ich glaube, Körper machen da lustige Dinge in der Nacht, die wir gar nicht wissen. Und die Empfehlung, dass man dann ein Schlafkissen, da gibt es so Bettwürste, sich ins Bett holt, die finde ich ein bisschen weit. Wie verwendet ihr diese beiden Empfehlungen?
Also das mit der schiefen Ebene mag ich nicht so, weil es die Nachtruhe oft stört. Die Leute finden sich dann nach einer Stunde oder zwei am Fußende des Bettes wieder. Und wir wissen ja auch, das kennen wir auch von den anderen Magen-Darm-Erkrankungen, dass schlechter Nachtschlaf die Sensitivität der Speiseröhre und eben auch der anderen Organe erhöht. Gibt es wunderbare kontrollierte Studien zum Schlafentzug dazu, dass das schlecht ist. Was die Linksseitenlage angeht, da bin ich anderer Meinung als du. Es gibt eine sehr schöne Studie, parametrisch kontrolliert mit entsprechenden Scores und so weiter, die zeigt, dass in Linksseitenlage eindeutig und ziemlich ausgeprägt weniger Reflux da ist und damit auch weniger Beschwerden da ist. Man hat das im Zusammenhang gemacht mit einem Device, was man sich auf den Brustkorb legt, was sozusagen trainiert, dass man auf der linken Seite liegen bleibt. Also es gibt immer Impulse und wenn diese Impulse gegeben werden, dann soll man da nicht von wach werden und sich wieder auf die linke Seite drehen. Das ist also tatsächlich wissenschaftlich untersucht und auch publiziert. Und es leuchtet mir persönlich auch ein, weil die Speiseröhre mündet rechts in den Magen und dann habe ich den Saftsee eben auf der linken Seite. Dieses Device gibt es bisher meines Wissens noch nicht, aber es gibt halt diese Kissen oder Devices, die man sich ins Bett legen kann, um auf der linken Seite liegen zu bleiben. Und ich frage systematisch meine Refluxpatienten, wie sie schlafen. Und viele berichten mir schon, dass sie gerne auf der linken Seite schlafen und dass sie da auch weniger Beschwerden haben. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin, das ist natürlich keine Evidenz, aber das ist das, wie ich das anspreche. Das Wichtigste, und da wird, glaube ich, oft ein Fehler gemacht, ist, dass man die Leute erstmal fragt, ob sie überhaupt nachts Refluxbeschwerden haben. Also es macht ja keinen Sinn, irgendwie nachts irgendwelche Anstalten zu machen, wenn ich nach dem Mittagessen die Probleme habe. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das nur für Patienten in Betracht kommt, die tatsächlich auch nächtliche Probleme haben. Sonst macht das aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn.
Und dann haben wir noch ein paar Maßnahmen, die immer mal wieder in Empfehlungen auftauchen, wo die Evidenzlage meines Erachtens so ein bisschen dürftig und dünn ist. So Meiden von Medikamenten, die Reflux fördern können. Es gibt ja ein paar Medikamente, die am unteren Schließmuskel erschlaffend sind und drum den Reflux fördern können. Habe ich seltenst Patienten, wo das im Gespräch wirklich relevant wird. Und ich glaube auch nicht, dass das eine Maßnahme ist, die häufig besprochen wird. Dann Dinge wie Meiden von zu enger Kleidung finde ich auch so ein bisschen schwer im Patientengespräch unterzubringen und sehe auch keine so richtig stichhaltige Studienlage. Und dann Meiden von Sport mit Betätigung der Bauchpresse. Also ich bin immer ein Freund von, der eigentlich die Leute motiviert, Sport zu machen. Und ich bin froh, wenn sie dann mal einen machen und ihnen dann zu erklären, dass der Sport, den sie machen, ungeeignet ist. Da fühle ich mich unwohl dabei. Wie geht's denn dir dabei, Ahmed?
Ja, Sport ist schon, also das ist eigentlich auch ein typischer Trigger und Auslöser, dass Sport im Grunde genommen zu Reflux führt. Und es gibt ja einige, die wirklich auch sportlich sind und viel Sport machen, sagen aber immer, wenn ich dann jogge oder Krafttraining, sind alles Trigger für Reflux. Also das ist schwierig dann irgendwie zu sagen, dann meiden sie das. Aber das wäre ja so ein Kandidat, wo man vielleicht eben, er muss ja auch trinken beim Sport, dann auf das Heilwasser ausweichen kann. Ne? Also jetzt Sport vermeiden ist keine Option, aber man müsste vielleicht eben über Allgemeinmaßnahmen, vielleicht dann auch vor dem Sport, sollte man dann eben nicht essen oder nicht zeitnah essen. Das sind so dann so allgemeine Empfehlungen. Man kann natürlich auch mal einen Säurebinder schlucken im Sinne einer Bedarfstherapie. Also irgendetwas tun, dass man eben den Sport auch möglich machen kann. Aber so etwas wie Heilwasser wäre dann ja eine ganz gute Option.
Also ich empfehle nur eine Sportart, die die Leute nicht machen sollten, und das Gewicht heben. Also das machen sowieso die wenigsten, muss man ganz klar sagen. Ansonsten bin ich da völlig bei Martin, dass wenn jemand schon Sport macht, dass ich das fördere und dass ich das unterstütze und dass ich irgendwo nach einem Weg suche, wie der Sport dann ermöglicht wird, ohne Refluxbeschwerden zu bekommen. Und da sind deine Vorschläge sicher wunderbar. Also, dass man eben nicht gerade vorher was isst. Und Heilwasser ist eine gute Idee, habe ich noch gar nicht empfohlen, aber das werde ich ab morgen dann so handhaben. Das sind, glaube ich, Dinge, die wirklich wichtig sind. Eins treibt mich immer noch so ein bisschen um, und da möchte ich eure Meinung auch mal zu wissen. Es gibt ja ganz gute Daten dazu, dass Zwerchfelltraining den Menschen hilft bei Reflux. Es gibt Daten dazu, dass der PPI-Verbrauch abnimmt. Es gibt mittlerweile manometrische Daten dazu. Es gibt perimetrische Daten dazu. Also es gibt gute Belege dafür, dass ein gestärktes Zwerchfell tatsächlich etwas gegen Reflux tut. Nur der Weg dahin zum Zwerchfelltraining, der ist immer irgendwo ein Problem für mich. Macht ihr das? Empfehlt ihr das? Oder habt ihr da Vorschläge, wie man so etwas den Leuten beibringen kann? Denn sinnvoll scheint mir das schon zu sein, unterm Strich.
Also ich empfinde das als spannende Studienlage, da stimme ich dir völlig zu, werte das aber auch, dass manchmal spannende akademische Wissenschaft und klinischer Alltag weit auseinanderklaffen, ja, weil die Rationale, dass man die Zwerchfellschenkel stärkt und damit den Reflux reduziert, die ist nachvollziehbar, und die Studienlage finde ich auch sehr, sehr einleuchtend. Nur ich habe schon Schwierigkeiten, mir so wirklich vorzustellen, was jetzt ein Zwerchfelltraining sein soll, und in den Studien wird es zwar immer so beschrieben, dass man es verstehen könnte, aber wenn ich ehrlich bin, so richtig habe ich noch nicht verstanden, was da genau als Zwerchfelltraining gemacht wird. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich das einem Menschen empfehle, dann kommt ja automatisch die Frage, was soll ich machen oder wer kann mich anleiten? Und da wüsste ich niemand. Gibt es denn da irgendwelche speziellen Anleitungen oder gute fachliche Videos oder sogar Therapeuten? Kann ein Krankengymnast Zwerchfelltraining beim Patienten durchführen?
Ich glaube, das können die. Also gute Physiotherapeuten. Gibt ja auch bei Lungenkranken natürlich entsprechende Atemübungen etc., die ja auch Physiotherapeuten mit den Patienten machen. Also ich wollte mal so sagen, ich kann mir vorstellen, dass die hier eine Anleitung geben können. Aber wie ihr das auch, ja, akademisch, wir sprechen in Vorträgen drüber, in der Praxis, die Empfehlung in der Realität klafft dann schon ein bisschen. Das ist auch klar. Aber Physiotherapeut wäre der richtige Ansprechpartner.
So haben sie es in den Studien gemacht. Die haben so ein dreiwöchiges Training gemacht. Es geht ja im Wesentlichen darum, dass du von der Brustatmung auf die Bauchatmung umstellst. Und wir überlegen ja nicht bei jedem Atemzug, wie wir es denn jetzt genau machen. Und das kann man offensichtlich mit speziellen neurophysiologischen Maßnahmen machen. tatsächlich hinbekommen. Und dann gibt es noch so etwas, das ist frei verkäuflich, ein Device im Internet, was man so über die Lippen macht. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört, das wird irgendwo empfohlen. Es leuchtet mir zumindest ein, es gibt dazu keine wissenschaftliche Datenlage. Aber sag mal, dieses Zwerchfell als einzig trainierbarer Muskel im Bauchraum irgendwo mit einzubeziehen. Und wir wissen ja alle, dass es ein Teil der Verschlusskomponente zwischen Speiseröhre und Magen ist, finde ich irgendwie schon spannend, muss ich sagen. Und ich spreche da zumindest drüber, sagen wir es mal so.
Also sozusagen kein Gewicht heben, aber bitte Bodybuilding am Zwerchfellmuskel, ja.
Genau.
Für die Refluxkrankheit.
Genau so.
Ja,
genau.
Das klingt doch gut. Aber hat einer von euch schon mal wirklich jemand zum Krankengymnasten geschickt mit der Fragestellung Zwerchfelltraining? Ich habe es noch nie gemacht.
Nein. Nein, ich auch nicht. Ich habe hier mal gefragt bei zwei mir bekannten Physiotherapeuten. Die konnten da allerdings relativ wenig mit anfangen. Man müsste sich dann wahrscheinlich da reinfuchsen und gucken, ob man sowas hinbekäme. Aber ich finde es zumindest vom Gedankenansatz gut. Und wenn jemand was für sich tun will, dann kann er das ja vielleicht auch so ein bisschen über das Internet, da macht das Googlen dann vielleicht durchaus Sinn, verfolgen. Und vielleicht findet man da in seiner Nähe jemand, der so etwas kann oder das macht. Also den Ansatz finde ich schon schlau.
Fantastisch. Jetzt haben wir, glaube ich, einiges besprochen, was man abgesehen von Medikamenten für die Refluxkrankheit tun kann. Haben wir irgendwas vergessen?
Also aus meiner Sicht eher nicht. Ich denke, man könnte natürlich noch vertiefen, wie man das denn mit dem Gewicht abnehmen hinbekommt. Das wäre nochmal ein Kapitel für sich. Aber ich glaube, das würde jetzt hier jeden Rahmen sprengen, wenn wir das so tun würden. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, alles, was so eine einigermaßen gute Datenlage hat und umsetzbar ist, angesprochen.
Großartig. Dann will ich die Folge gerade mal zusammenfassen. Wir haben heute besprochen, was kann ich selbst gegen Reflux tun? Zum einen, wenn man den Wunsch hat, ohne Medikamente hinzukommen, oder wenn man den Eindruck hat, man könnte vorher mal was anderes versuchen. Wir haben herausgearbeitet, dass es doch einige Maßnahmen gibt, die man umsetzen kann. Gewichtsreduktion, die Schlafposition, den Lebensstil, auch die Ernährungszusammensetzung oder, wenn man möchte, das Zwerchfelltraining und Heilwasser, wo es eine gute klinische Studienlage gibt. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei wart. Wir bedanken uns für euer Interesse und hoffen, dass ihr doch einiges Neues mitnehmen könnt. Und in 14 Tagen heißt es dann wieder herzlich willkommen auf der Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen, und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.